Dann darf auch ich euch begrüßen. Herzlich willkommen im Gottesdienst der Christusgemeinde, mein Name ist Miriam Schaub. Ihr hier im Saal kennt mich hoffentlich alle. Ich bin hier Teil des Pastoralteams und ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ihr seht schon, ich habe heute mal eine Wand mitgebracht. Ich predige ganz gerne mit was anderem als PowerPoints. Und ich habe so eine bestimmte Art, Predigten mitzuschreiben, wenn ich mitschreibe. Und dann sieht es so oder so ähnlich aus. Und ich dachte, ich mache das mal heute mit euch live. Ja, also es wird sich dann immer mehr zu einem Gesamtbild aufbauen. Und wer die letzten Tage schon aufmerksam die PZ gelesen hat, der wird jetzt vielleicht denken, oh, so ein paar von den Gedanken habe ich schon mal gehört. Man merkt einfach, wenn einem ein Thema beschäftigt, dann trägt das so in alle Ecken durch. Ist gut, dass die jungen Erwachsenen heute aus Upper Room nicht so viele da sind, weil mit denen habe ich es auch schon gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, es beschäftigt mich und dann soll es auch euch beschäftigen. Und zwar habe ich die letzte Woche die Trauerfeier der Gabi mit vorbereitet und da stolpert man ja so über den ein oder anderen Vers. Und das Bild des Laufes, den wir zusammen laufen, der hat mich nicht mehr losgelassen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Grabesgrenze, die man traditionellerweise mit hinstellt, die symbolisieren den Siegeskranz, von dem Paulus an vielen Stellen spricht, dass wenn wir den Lauf vollenden, wir diesen Siegeskranz bekommen. Und das soll das darstellen. Und ich finde das so ein schönes Bild. Das ist nicht nur irgendwie Deko, das ist nicht nur irgendwie, weil uns die Form des Kreises gefällt, sondern eigentlich ein Symbol der Hoffnung, zu sagen, hey, wenn du den Lauf gelaufen bist und den Sieg erringst, dann kriegst du den ewigen Siegeskranz Gottes. Den finden wir in unterschiedlichen Stellen, aber ich möchte mit euch heute im 1. Korinther 9, 24 bis 27 lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne rausholen und aufschlagen, beziehungsweise hinscrollen. Ja, 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27 und ich lese nach Neues Leben. Und da schreibt Paulus, denkt dran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass er ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Paulus findet mal wieder stramme Worte. Ja? Der Mann hat nicht so wirklich ein Blatt vor den Mund genommen. Und es kann sein, dass es an ein oder anderen Stellen uns manchmal schwerfällt, Paulus so richtig gern zu haben. Ja, ein Dozent von mir hat ein Buch geschrieben und es mir geschenkt mit den Worten, Miri, ich glaube, das hilft dir. Und auf Englisch hieß dieses Buch How to Like Paul Again, wie man Paulus wieder gern haben kann. Aber gleichzeitig, als Berliner finde ich das ja ganz charmant, wenn jemand nicht so lange um heißen Brei redet, sondern klipp und klar sagt, Freunde, es geht um was. Es geht darum, den Lauf zu laufen. Und es geht darum, auch anzukommen. Ja, es geht darum, dass wir das Ziel auch erreichen. Was ist das Ziel? Und da springe ich mit euch gleich mal in die nächste Bibelstelle, einfach damit wir den Gedankenzusammenhang haben. Im 2. Timotheus 4, die Verse 7 bis 8. Wer mitlesen will, das 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Und da steht, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehen. Der Siegeskranz ist also unsere ewige Gerechtigkeit in Jesus. Und ich glaube, die meisten, die jetzt hier sitzen und zuhören, haben sich schon für ein Leben mit Jesus entschieden. Und die können sich auch ihrer Gerechtigkeit ziemlich sicher sein. So schnell bringt uns da nichts von weg. Aber das, was Paulus hier sagt, ist, die Gerechtigkeit in Jesus habt ihr vielleicht schon, aber denkt dran, dass das Ganze ein Lauf ist, dass es ein Weg ist, dass ihr auch noch bis ins Ziel irgendwie kommen müsst. Ja? Der Preis, den habt ihr schon errungen in einer gewissen Weise, aber jetzt müsst ihr auch dafür sorgen, dass ihr diesen Lauf tatsächlich lauft und dass ihr bis am Ende auch durchhaltet. Ja? Weil das ist das, worauf wir zusteuern, unsere ewige Gerechtigkeit in Jesus. Und wie machen wir das? Wie bleiben wir dran? Wie laufen wir den Lauf? Und das Erste, was Paulus uns sagt, ist, dass wir das Ziel im Auge behalten sollen. Ja? Dass wir nicht wie einen Boxer ins Leere schlagen sollen, sondern das Ziel stets uns vor Augen halten sollen. Ja? Wir wollen hier hinkommen. Ja? Das ist das Ziel ist das Ziel. Ja? Aber Paulus sagt auch, das ist nicht immer leicht. Er vergleicht das mit Sport. Ja? Er vergleicht es mit einem Athleten, der in der Bahn läuft. Die Korinther, für die war das ein sehr geläufiges Bild. In der Stadt Korinth gab es alle 2 Jahre die großen griechischen Wettkämpfe. Neben Olympia haben die Römer auch noch diese griechischen Wettkämpfe in Korinth alle 2 Jahre gemacht. Heißt, Korinth war mehr oder weniger durchgehend so eine Art olympisches Dorf. Ja? Da ging alles um Sport, es ging um Athleten, die wussten, was es heißt, so einen Lauf zu laufen. Und die wussten, was es heißt, einen Siegespreis zu bekommen. Ja? Und Paulus sagt, hey, wie so ein Athlet gebe ich alles. Wie so ein Athlet richte ich mein Leben danach aus. Und er sagt ganz klar, das ist auch eine Sache von Selbstdisziplin. Ja? Da habe ich euch mal mein erstes Männchen mitgebracht. Ja? Ich habe heute Morgen ganz fleißig gebastelt. Wir alle kennen das vielleicht, ja? Den Lauf laufen. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig Sport macht, aber wir alle wissen, dass Sport uns gut tut. Und wir wissen alle, dass es hinterher uns eigentlich besser geht. Ja, jedenfalls mental, mit den Muskeln und so. Das ist je nachdem, wie fit du bist. Melli sitzt jedes Mal regelmäßig da und sagt, oh, ich habe Muskelkater. Ja? Aber letztendlich geht es uns hinterher gut, nach dem Sport, mir jedenfalls immer. Und langfristig geht es uns mit Sport besser. Aber seinen faulen Hintern von der Couch hochzukriegen und regelmäßig ins Sportstudio oder rauszugehen, das kann eine echte Herausforderung sein. Ja? Das kann irgendwie schwierig sein. Also wahrscheinlich nur für mich. Ihr seht alle so aus, als wäre das für euch gar kein Problem. Aber so dieses Wissen, eigentlich tut es uns gut, aber tatsächlich dahin kommen, es zu tun, das sind zweierlei Dinge. Und so ist es auch mit unserem Glaubensleben. Ja? Wir wissen, es tut uns gut, regelmäßig in unserer Bibel zu lesen. Wir wissen, es tut uns gut, zu beten. Wir wissen, es tut uns gut, in Gemeinde zu gehen oder in Hauskreis, weil wir da mit anderen unterwegs sind. Aber unseren Hintern hochzubekommen und es zu tun, das ist manchmal nicht so leicht. Ey, und Freunde, ich bin da voll mit euch. Ja? Manche Morgen hänge ich da bei mir rum und denke so, Bibel lesen, wo ist sie eigentlich? So, ne? Das kann schwierig sein. Aber Paulus sagt, hey, ich gebe alles und ich hau mich da voll rein, weil ich weiß, was mein Ziel ist. Mein Ziel ist die Gerechtigkeit in Jesus. Das ist der falsche Zettel. Den suche ich. Hab euch mal die Stichpunkte schon mal aufgeschrieben. Wir wollen das Ziel vor Augen halten. Wir wollen nicht ins Leere schlagen. Und Glauben ist wie Sport. Gebe ich hier unten hin. Aber wir leben in einer Zeit, wo alles für sein Ding geben unterschiedlich aussieht. Ja? Mein Schwager war lange Zeit Leistungssportler. Der hat jetzt gerade aufgehört mit den letzten Paralympischen Spielen. Aber bis dahin ging in seinem Leben richtig, richtig viel um den Leistungssport. Der ist auch vor 4 Jahren mit nach Rio gefahren und da ging Monate vorher alles um die Spiele. Wie er geschlafen hat, wie er trainiert hat, wie er gegessen hat, wie er sich vorbereitet hat, die sind früher hingeflogen, um sich ans Klima zu gewöhnen und. Alles und gefühlt die halbe Familie war ausgerichtet darauf, dass mein Schwager zu einem Wettkampf fliegt. Ja? Und so ist ganz oft, und er hat auf viel verzichtet, er hat viele Sachen in der Zeit nicht gemacht oder hat eben extra viel gegeben. Und so diese Opfer zu bringen und auf Dinge zu verzichten, fällt uns in Sachen leicht, die wir richtig lieben. Ja, aber wenn wir es halt irgendwie ganz okay finden und so, überlegen wir, ob die Opfer und das Ziel das richtige Mischungsverhältnis hat. Ja, wenn gefühlt die Opfer dem überwiegen, was wir hinten bei rausbekommen, dann lassen wir es gerne sein. Und da ist nämlich die Frage für uns Christen, wie laufen wir unseren Lauf? Was für eine Energie und Selbstdisziplin stecken wir rein? Und was für Opfer bringen wir vielleicht auch für unseren Glauben? Auf was verzichten wir? Ja, was lassen wir vielleicht sein, weil wir wissen, dass es uns eigentlich nicht gut tut? Im 1. Korinther 6, Vers 12 steht, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist Nütze. Mir ist alles erlaubt, aber ich möchte mich nicht von Dingen gefangen nehmen lassen. Und ich liebe den Vers. Paulus sagt es an unterschiedlichen Stellen mehrmals im Korintherbrief, aber die Stelle mag ich gerne, weil sie davon redet, wie ich mich von Dingen gefangen nehmen lasse. Letztendlich sagt er, es ist euch alles erlaubt. Lebt euer Leben, wie ihr wollt. Ja? Nichts, was ihr esst, macht euch vor Gott unrein. Nichts, was ihr tut, kann nicht vergeben werden von Jesus. Eigentlich eine schöne Freifahrtskarte. Ja? Aber, deswegen habe ich es hier aufgeschrieben, alles erlaubt? Fragezeichen. Was tut uns gut? Und wo sind das scheinbare Wegfallen von Regeln eigentlich nur ein Erwachsenwerden Gottes Volkes? Dass Gott sagt, hey, ihr seid alleine groß. Theoretisch dürft ihr alles tun, aber was tust du wirklich? Was tut dir gut? Was bestimmt dein Leben und was hilft dir dabei, tatsächlich ans Ziel zu kommen? Und wir sind so ein bisschen in der Zeit von YOLO. Ja? Ich weiß nicht, wer jung genug ist von euch zu wissen, was YOLO ist. You only live once. Du lebst nur einmal. Mach halt, was du willst. Mach, was dir gut tut. Ja? Wir haben eine Generation gerade an der Hand, die am liebsten gar nicht arbeiten gehen möchte, schnell Geld machen, aber den Rest der Zeit im Van durch die Welt fahren und vielleicht YouTuber werden. Ja? Und denkst so, ist ein schöner Plan. Bestimmt auch ein schönes Leben. Aber es gibt einfach Verpflichtungen, es gibt einfach Dinge, die wir als Erwachsene tun müssen. Ja? Ist natürlich gut, wenn du Dinge findest, die dir Freude bereiten. Und natürlich sollst du nach deinen Maßstäben leben, was gut für dich und deine Familie ist. Das ist nicht die Frage. Aber du solltest wirklich gucken, sind die Maßstäbe, die gut für dich und deine Familie sind, auch gut für deinen Lauf. Und ich glaube letztendlich, dass die meisten Maßstäbe, die Gott an unser Leben legt, dazu führen, dass es uns gut geht. Weil das, was uns wirklich antreibt, ist die Liebe Christi in unserem Leben. Ich habe es bei meiner letzten Predigt kurz angesprochen, wir haben neulich im Ältestenkreis das wieder drüber geredet. Jemand bei uns aus der Gemeinde hat gerade ein Buch gelesen über Achtsamkeit. Und das Buch ist geschrieben von den Gründern von Google. Und sie sagen, in ihrer Firma machen sie viele dieser Achtsamkeitsübungen, sich Zeit zu nehmen, sich auszutauschen, in sich zu gehen, also ganz viele so eine Sachen. Und die Person hat gesagt, hey, eigentlich ist es das, was wir Christen auch schon machen. Wir nennen es anders. Ja, wir nennen es stille Zeit oder Lobpreis oder einfach Austausch und Gemeinschaft, so, ne? Aber plötzlich stellt die Welt fest, dass das, was Gott eigentlich seinen Kindern als Grundstock gibt, das ist, was Menschen gut tut. Was ich uns fragen möchte, ist dieses, ach, das Leben ist kurz und ich lebe es, wie es mir am besten ist, nehmen wir das auch manchmal so ein bisschen als Ausrede dafür, irgendwas zu machen. Hauptsache, oh, mir geht's damit ganz gut oder so. Ich möchte niemandem irgendwas unterstellen oder irgendwas anklagen, aber ich muss mich selber auch immer wieder hinterfragen, sind die Sachen, die ich glaube, dass sie mir gut tun oder von denen ich vielleicht innerlich auch weiß, dass sie mir nicht so gut tun, die sind, die mich ans Ziel bringen. Und das wäre nicht mein nächstes Männchen. Die Frage ist, was bringt uns denn zu Fall? Worüber stolpern wir denn vielleicht bei so einem Lauf? Ja? Oh, der ist ein bisschen gerade aufgeklebt. Der ist schräger gemalt, aber ihr wisst, was ich meine. Was bringt uns zu Fall? Und dazu lade ich uns ein, mal noch den nächsten Bibelvers aufzuschlagen, und zwar im Hebräer 12, 1 bis 3. Wer seine Bibel dabei hat, kann die gerne mal aufschlagen. Hebräer 12, 1 bis 3. Und da steht, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn angefeindet haben, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Da steckt viel drin. Wir werden an unterschiedlichen Stellen, zu unterschiedlichen Teilen der Verse zurückkommen. Aber eins, was hier im Hebräer gesagt wird, ist, das, was uns zu Fall bringt, in der Elberfelder heißt es die uns leicht umstrickende Sünde. Ja, hier im Neues Leben heißt es die Sünde, die uns leicht verstrickt. Gut, das ist das Gleiche, nur anders gebaut. Ich habe hier mal offene Schnürsenkel an den Kerl gemalt. Der stolpert zwar über einen Stein, aber ich habe es nicht zeichnerisch hinbekommen. Kennt ihr es, wenn der Schnürsenkel offen ist und ihr tretet so drauf und macht so, ja, das war in meinem Gedanken. So ist gefühlt leicht verstrickende Sünde. Auf seinen eigenen Schnürsenkel zu treten und dabei sich hinzulegen. Ja? Es ist verführerisch. Sachen um uns rum, so, die sind nett und die fühlen sich auch gut an. Ja? Und man denkt sich so, oh, naja, ich habe es schon im Griff. Oder mich greift es nicht an. Ich kann da drüber stehen. Oder, ach, ich mach's jetzt und gehe hinterher zu Jesus und entschuldige mich. Auch eine schöne Masche, die wir Christen, glaube ich, ganz gut drauf haben. Und Jesus, der ist auch noch so treu und vergibt uns, aber eigentlich sagt er, Freunde, so haben wir nicht gewettet. Ja? Aber das Wichtige an Sünde ist, dass sie uns zu Fall bringt, dass sie uns straucheln lässt und dass wir es am Anfang gar nicht so mitbekommen, dass sie uns von Jesus wegbringt. Sünde ist das, was zwischen uns und Gott steht und die Lücke immer größer macht. Dass wir das Gefühl haben, oh, wir können gar nicht mehr zu Jesus kommen. Wir haben so viel falsch gemacht, der will mich bestimmt nicht mehr sehen. Großartige Lüge vom Feind. Liebt der, ja, uns das zu sagen. Oh, du kannst nicht mehr zu Jesus kommen. Ey, mit dem, was du angestellt hast, das geht nicht. Natürlich dürfen wir immer zu Jesus kommen. Aber je reifer wir als Christen werden, umso mehr fragt uns Jesus, hey, schau mal in dein Leben rein und handle selbstverantwortlich in den Dingen, die du tust. Wenn man den Hebräer, ich glaube, es ist die Hebräerstelle oder die Korintherstelle, eine von beiden, wenn man die weiterläuft, spricht der Autor davon, dass Jesus oder dass Gott uns maßregelt, weil wir seine Kinder sind, weil wir sein Eigentum sind. Und an der Stelle ist mir so schön hängen geblieben, ist, weil wir Söhne sind, gibt Gott uns Regeln. Habt ihr schon mal einen Sohn gesehen, der nicht geregelt wurde? Und da dachte ich mir, ja, das können wir vorstellen. Ja? Und natürlich gebt ihr euren Kindern Regeln. So, natürlich sagt ihr, hey, das ist gut oder nicht gut und sagt, wisst ihr, das hat auch eine Konsequenz, wenn du das tust. Und die Stelle hier sagt eben entsprechend, hey, weil ihr geliebte Kinder seid, gibt Gott euch Regeln. Gibt Gott euch Dinge und sagt, das ist gut in eurem Leben und das ist nicht gut in eurem Leben. Ja? Die nächsten Punkte, den ich aufgeschrieben habe, zu was bringt uns zu Fall, ist Ablenkung. Oh, der Feind liebt es, uns beschäftigt zu halten. Solange wir mit irgendeinem Blödsinn beschäftigt sind, werden wir ihm nicht gefährlich. Machen wir nicht das, was Gott von uns möchte. Weil wir gerade mit irgendwas anderes zu tun haben. Corona-Regeln, super, so viel Zeit mit verbracht. Macht richtig Spaß. Mann, können wir uns darüber streiten. Ja? Und prompt haben wir anderthalb Jahre über ein Thema gestritten und in der Zeit keinen Kopf gehabt, um in unserem Lauf weiter vorzukommen. Oder andere Dinge. Ja? Manchmal habe ich in der Gemeindeleitung das Gefühl, wir sind nur dabei, Feuer auszutreten, eins nach dem anderen. Aber das, was wir wirklich machen müssten, um voranzukommen, ja, dafür bleibt keine Zeit. Und der Feind lacht sich ins Fäustchen, dass er die fünf Trottel schon wieder so richtig beschäftigt gehalten hat. Ja? Und darauf habe ich keinen Bock. Wovon lassen wir uns ablenken? Instagram oder so. Stundenlang, du wachst auf, erstmal gucken, was die Welt so sagt. Und dann klickst du auf die Reels, ja, und dann plötzlich musst du zur Arbeit los und denkst dir, ja, schade, schon wieder nicht geschafft, Bibel zu lesen. Ach, mach ich nachher. Ja, nachher kommst du heim, dein Partner sitzt schon vor Netflix, du fällst nur daneben und plötzlich ist Zeit zum ins Bett gehen. Prima, schon wieder nicht Bibel gelesen. So, ne? Wovon lassen wir uns beschäftigt halten? Nix gegen Instagram oder Netflix. Ja, schöner Zeitvertreib. Aber wovon lasse ich mich auch verstricken? Ja. Und das dritte habe ich geschrieben, da komme ich gleich nochmal zurück, ist das Vergleichen, das werde ich in einem nächsten Punkt noch machen. Und das vierte ist aufgeben oder bequem werden. Und ich glaube, mit bequem werden können wir alle gut was anfangen. Das ist nämlich dann, wenn es hart wird, wenn wir müde sind, boah, dann jetzt schon wieder morgens früh aufstehen, um in den Gottesdienst zu gehen. Ich kann den ja auch online gucken. Ja? Boah, Mittwochabend würde ich viel lieber auf meinem eigenen Sofa sitzen, als auf Petras. Ja? Da sind zwar die Snacks besser, aber ich muss arbeiten. Ja? Boah, dann gehe ich halt nicht zum Hauskreis. Gehe ich halt nächste Woche. Ach, nächste Woche ist nicht. Na gut, in zwei Wochen. Ja? Boah, bequem werden, das ist schon leicht. Und ich meine nicht, uns vollkommen aufrauchen für unsere Gemeinde, bis wir alle einen Burnout haben. Das meine ich nicht. Sondern werden wir halt doch so ein bisschen nachlässig. Ja? Ich meine, ihr hier habt es alle heute Morgen geschafft, da freue ich mich. Ja? Wir waren sowas von ausverkauft heute, das ist der Hammer. Aber manchmal ist es eben so verführerisch zu sagen, ach, dann bleibe ich halt liegen. Nicht nur im physischen, sondern auch im geistigen Sinne. Ja? So bequem zu sagen, ach naja, ne? Dann halt nicht. Genau. So. Große Frage, wie läufst du deinen Lauf? Den ersten Teil des Hebräerbriefes, den finde ich auch noch ganz spannend. Der spricht nämlich zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung von einer Wolke von Zeugen. Die habe ich auch mal mitgebracht. Das sind die hier. Die Wolke von Zeugen sind Menschen, die den Lauf mit Gott gelaufen sind. Und im Hebräerbrief werden sie ganz besonders als Glaubenshelden dargestellt. Sind Menschen, die den Kampf gekämpft haben und trotzdem den Glauben bewahrt. Sind Menschen, die uns vorangegangen sind und die jetzt am Rand stehen und uns zujubeln. Die uns anfeuern. Hier haben wir noch so einen Läufer. Kurz vorm Ziel. Und das macht was aus. Aber nicht nur die Wolke der Zeugen, sondern das grundsätzliche gemeinsame Unterwegssein. Und damit meine ich, aktiv in Gemeinde kommen, in Hauskreis, in eine Kleingruppe gehen, eine Zweierschaft haben, irgendwas, wo du jemanden an deiner Seite hast. Wenn du es mit deinem Partner direkt zu Hause hast, super, richtig gut. Ich glaube, da liegt so viel Segen drinne. Aber wir merken, wenn jemand da ist, der uns immer wieder antreibt und der uns voranbringt, boah, dann kommt man irgendwie besser voran. Ja? Wenn man jemanden hat, der irgendwie vorangeht und man versucht, Schritt zu halten. Ich weiß nicht, ob ich kurze Beine habe oder so, aber wenn ich mit meiner großen Schwester spazieren gehe, ja, die hat so eine Art Stechschritt, die läuft vorne weg und ich komme kaum hinterher. Ja? Und wenn ich schnell unterwegs sein will, dann gehe ich mit Kati spazieren. Ja? Weil ich weiß, die zieht mich mit. Da muss ich einen Zahn zulegen. Da muss ich halt doppelt so viele Schritte machen wie sie, aber ich muss dranbleiben. Ja? Und in den richtigen Momenten ermutigt mich das. In den falschen Momenten entmutigt mich das. Und ich denke, ach, ich gehe lieber allein spazieren. Aber in den richtigen Momenten bringt es mich voran. Aber wenn du in einer großen Gruppe läufst, dann hast du meistens auch jemanden, der hinter dir läuft. Nur einer hat keinen, der hinter einem läuft, ja? Aber wenn einem dann müde wird und man gerade irgendwie herausgefordert ist oder Probleme hat, dann fängt so eine Gruppe einen auch auf. Dann hat man plötzlich jemanden, der hinter einem ist und einen auffängt und sagt, hey, ich gehe mit dir. Dann gehe ich halt einen Schritt langsamer, aber wir sind gemeinsam unterwegs. Wir kommen voran. Deswegen ist es so gut, gemeinsam unterwegs zu sein, wenn wir Leute haben, die uns anspornen und herausfordern und Leute haben, die uns auffangen und mit uns gehen und uns begleiten. Aber wie dem auch sei, beides führt dazu, dass wir unseren Lauf besser laufen und dass wir vielleicht sogar hinten ankommen, wenn es uns nicht so gut geht. Was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, und das empfehle ich jedem von euch, habt jemanden, dem ihr Rechenschaft gegenüber ablegt. Das klingt immer so blöd, ich weiß nicht, irgendwie hat es so einen negativen Beigeschmack, aber ich finde es super. Rechenschaft bei jemandem haben heißt, hey, wir treffen uns vielleicht zu zweit und wir reden darüber, ey, was ist dein nächster Schritt, den du in deinem Glauben machen willst? Wo stehst du gerade und was sagst du? Hey, das wäre der eine nächste Schritt auf meinem Weg. Manchmal stehen wir hier hinten und denken, meine Fresse, der Weg ist noch so lang, wie soll ich das je schaffen? Der eine nächste Schritt. Darum geht's. Und darauf konzentrieren wir uns immer. Und dann sprich mit der Person und sag, ey, was ist dein nächster Schritt? Okay, du willst bis zum nächsten Treffen den Römerbrief zu Ende gelesen haben. Super, wir treffen uns in 2 Wochen und ich frag dich, hey, sag mal, wie weit bist du im Römerbrief gekommen? Wenn ich weiß, dass mich jemand fragen wird, ja, dann mache ich's auch unter der Woche. Dass ich, oh Mist, ich treffe mich morgen mit der Person, ich lese mal schnell noch den Römerbrief zu Ende. Ja. Oder du hast den Plan, ich bin eher so, ich mache mir den Plan und ich sage, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Ich bin nämlich keiner für All-Nighter, das war noch nie mein Stil. Aber ich weiß, okay, bis dahin muss ich fertig sein. Und dann halte ich mich eher dran. Und wenn ich dann mit der Person mich treffe und sage, du, bei mir war so viel los, und ich habe es nicht ganz geschafft, ich bin nur bis Kapitel 5 gekommen, sagt die Person, hey, kein Problem, wir setzen uns ein nächstes Ziel, bis in die nächsten 2 Wochen. Und ich rufe dich zwischendurch an, nach einer Woche und frage dich, wie weit du gekommen bist. Wenn wir gegenseitig uns Rechenschaft ablegen, kommen wir besser voran. Und so mein vorletzter Punkt, ihr habt es fast geschafft, für den muss ich sogar neu malen. Das ist nämlich in der Spur zu bleiben. Ja? Bisher habe ich hier keine Spur, ich habe hier erstmal nur eine Linie. Aber wir haben 2 Linien, die uns so ein bisschen eine Richtung und einen Marschweg vorgeben. Und zwar ist die eine Linie die Berufung, die jeder von uns als Christ hat, die uns zum Ziel bringen soll. Und zwar, Jesus ähnlicher zu werden. Das sollte unsere Hauptberufung erstmal sein, dass jeder von uns Jesus ähnlicher werden will. Dass wir in unserem Christsein und in der Art, wie wir sind, wachsen. Ja, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Ich will ihm immer ähnlicher werden. Weil er ein gutes Vorbild ist. Ja? Sucht euch einen richtigen Influencer, Jesus. Der hat richtig viele Follower. Und das Zweite, was uns auf der anderen Seite in der Spur hält, ist deine persönliche, spezifische, individuelle Berufung. Eine Berufung, wo Gott gesagt hat, dafür habe ich dich geschaffen. Und zwar dich. Und keinen anderen. Dich, das ist das, was ich von dir möchte. Das ist steht auch im Hebräer 12, Vers 1. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Ja, das ist hier die zweite Spur, die uns dann auf Kurs hält. Mein Auto hat so ein Spurhaltewarnsystem. Ja. Der schubst einen immer zurück, wenn man an der falschen Seite über die Spur kommt oder wenn man nicht blinkt, wenn man überholen will. Ja, dann schubst der einen immer so. Meine Mama hasst es, die stellt es immer aus, die findet das ganz schrecklich. Aber ich glaube, das kann uns echt retten. Und so stelle ich mir manchmal das mit Gott vor und auch so unseren Lauf. Ja, hier noch. Der Wettlauf, für den wir bestimmt sind. Jesus ähnlicher zu werden und deine spezifische Berufung. Und das ist der eine Punkt, den ich vorhin übersprungen habe, hier, ist nämlich das Vergleichen. Oh, wir lieben das, uns zu vergleichen. Oh, der andere, der rennt viel schneller. So gut werde ich nie rennen können. Warum renne ich denn überhaupt? Der kommt doch eh vor mir ins Ziel. Ja? boah, ich habe so das Gefühl, Gott beruft mich, Klavier zu spielen. Aber der und der in der Gemeinde, der spielt viel besser als ich. Was soll ich mich jemals auf die Bühne setzen? Der ist doch viel besser als ich. Und schon schrumpft deine Berufung. Aber dass du vielleicht genau dafür berufen bist, mit dem, was du kannst, und dass du vielleicht in dem Moment, wo es drauf ankommt, Gottes Instrument bist, da kann der, der besser Klavier spielt oder besser rennt oder, weiß nicht, besser Käse aufschneidet, nicht deinen Platz einnehmen. Ich habe eine Freundin, die sagt immer, dein Stuhl im Himmel, auf den passt nur dein Hintern. Vielleicht gibt es Leute, die sehen so ähnlich aus. Die werden aber nie bequem auf deinem Stuhl sitzen. Für das, was Gott dich geschaffen hat und dich berufen hat, da passt nur du. Weil nur du bist in deinem Umfeld, nur du hast dein Gabenspektrum, nur du hast die Möglichkeit, die Leute zu erreichen, die Gott dir in den Weg stellt. Und ja, es gibt vielleicht jemand, der scheinbar besser ist in deinen Gaben. Aber wisst ihr, vergleichen tötet. Vergleichen ist das, was unser Selbstbewusstsein kaputt macht, was uns von der Spur abbringt. Stell dir vor, du hast so einen Läufer und der guckt die ganze Zeit nur rechts und links. Ja, dass der hinfällt, ist kein Wunder. Vergleichen ist das, was Lucifer aus dem Himmel rausbefördert hat. Der war Lobpreiser und er hat andere angeguckt und sagt, der singt besser als ich. Und Gott, der hat mehr Macht als ich und ich will beides. Und es führte dazu, dass sein Herz bitter wurde und dass er wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Vergleichen ist wirklich das Anfang vom Ende. Und ja, es fällt leicht. Glaub mir, seit wir Online-Gottesdienste machen, und zwar nicht nur wir, sondern gefühlt alle auf der ganzen Welt und in Deutschland, ist es so leicht, anderen Pastoren zuzugucken, wie die predigen. Mann, ey, da kann ich einpacken, ja? Aber genauso geht es anderen mit mir. Ich habe neulich in der Josua-Gemeinde gepredigt, meine Heimatgemeinde und meine Eltern waren da. Und mein Papa guckt zu und sagt hinterher, was soll ich mich noch auf die Bühne stellen, so wie du predigst? Ich liebe die Predigten meines Papas. Aber er hat sich mit mir verglichen und war unglücklich und ich vergleiche mich mit anderen und bin unglücklich. Aber jeder von uns wird die Leute erreichen, die Gott uns in den Weg stellt. Weil wir einfach alle anders predigen. Das wird uns auch mit Gemeinde so gehen. Wenn wir unsere Gemeinde mit anderen Gemeinden vergleichen, werden wir immer verlieren. Weil irgendwo anders uns immer irgendwas besser gefällt oder es schöner scheint. Ja? Neu ist gefühlt immer besser. Die Frage ist, wie laufen wir unseren Lauf? Auch als Gemeinde, gemeinsam. Und wenn wir vergleichen, werden wir immer verlieren. Das ist dein Lauf. Wie läufst du deinen Lauf? Diese Doppelberufung zwischen Jesus ähnlicher werden und deiner Individualberufung macht deinen Lauf einzigartig. Und dann kannst du gar nicht vergleichen, weil du Äpfel mit Birnen vergleichen wirst. Ja? Wie läufst du deinen Lauf, dass du am Ende ankommst? Und was sind vielleicht Dinge in deinem Leben, die dich gerade zum Stolpern bringen? Oder wo bist du alleine unterwegs und hast das Gefühl, du kommst nicht voran? Als ich die Predigt vorbereitet habe und darüber gebetet habe, habe ich Gott gefragt, Herr, was willst du der Gemeinde sagen? Ich habe so viele Ideen, ich habe so viel im Kopf, aber was ist das, was du der Gemeinde sagen möchtest? Was ist heute dran? Und ich habe zwei Dinge gehört. Ich glaube, es gibt heute zwei Gruppen. Ja, vielleicht bist du irgendwo dazwischen oder woanders, dann bete für die zwei Gruppen. Aber das Erste, was ich gehört habe, ist, dass Gott gesagt hat, bleibt dran. Bleibt dran. Zurzeit ist es richtig schwierig. Zurzeit ist es so herausfordernd. Mit so vielen Freunden habe ich in letzter Zeit gesprochen, die echt tief im Glauben verwurzelt sind und sagen, zurzeit fällt es mir so schwer. Es ist nicht, dass ich wirklich vom Glauben abfalle, aber es ist so schwierig. Ich dachte, ja, das kann ich nachvollziehen. Es ist irgendwie zäh. Wir sind alle mürbe, wir sind alle müde und die Welt frisst gerade so richtig an unseren Nerven. Und Gott sagt uns, Freunde, bleibt dran. Bleibt dran, es wird auch wieder besser. Das merke ich immer wieder, wenn ich mit Teenies arbeite. Ja, wenn die so ihre typischen Sturm- und Drangphasen haben und ihre Teenager-Probleme haben. Wir Älteren, wir vergessen vielleicht so ein bisschen, wie das mal war und belächeln es so, ach, ihr glaubt noch, ihr habt Probleme, so, ne? Ey, aber die sind echt. Teenager-Probleme gehen so tief, weil sie an den Grundfesten ihres Seins rütteln. Und jedem Teenager, mit dem ich in letzter Zeit unterwegs bin, dem möchte ich nur einen Arm nehmen und sagen, hey, halt durch, es wird besser. Es wird besser. Wir alle sitzen noch hier. Ja? Wir alle haben unsere Teenie-Phase überstanden. Ich glaube, dankbar überstanden. Es wird besser. Und das ist, glaube ich, das, was Gott heute sagt. Es bleibt dran. Eure Probleme sind real und die gehen gerade richtig tief, vielleicht. Aber er sagt, hey, bleib dran an deinem Lauf. Es wird besser. Such dir vielleicht deine Wolken der Zeugen. Such dir, reflektier in deinem Leben, was raus soll. Und die andere Hälfte, und das war leiser, was Gott gesagt hat, das bleibt dran, war das, was er als erstes gesagt hat, ist, es gibt auch welche unter uns, denen sagt er, krieg deinen Hintern hoch. Ja? Mach was. Lauf weiter. Werd nicht bequem. Zu wem du gehörst, das darfst du für dich selber prüfen, das muss ich nicht wissen. Aber es kann auch gut sein, dass es eine fröhliche Mischung aus beiden für uns ist. Dass Gott sowohl sagt, bleib dran, als auch kneif mal die Backen zusammen. Ja? Wie läufst du deinen Lauf? Wo darfst du dich reflektieren und wo brauchst du vielleicht den Beistand von Leuten, die dich anfeuern? Auch hier nochmal ein Werbeblock. Ab Januar haben wir neue Kleingruppen. Ja, wen es interessiert. Ist so wichtig, dass wir zusammen unterwegs sind. Aber das Allerwichtigste, und damit mache ich jetzt einen schönen Kreis zum Anfang der Predigt, ist, lasst uns das Ziel im Blick haben. Das Ziel ist Jesus. Das Ziel ist unsere Ewigkeit. Das Leben ist kurz, ja. Aber unsere Ewigkeit ist viel länger. Lasst uns da hinten ankommen und den Glauben bewahrt haben. Und das war für mich so das, was mich diese Woche auch geprägt hat bei der Beerdigung, an dem Grab zu stehen und zu wissen, Gabi hat echt einen harten Kampf gekämpft. Aber sie ist eine Frau, die den Glauben bewahrt hat. Und wenn ich irgendwann mal am meinem Ende da auch ankomme, dann kann ich mich so glücklich schätzen. Zu sagen, ich habe den Kampf gekämpft, ich bin den Lauf gelaufen, aber ich habe meinen Glauben bewahrt mit einem frohen Herzen. Lass uns das einfach als so ein Beispiel nehmen. Und ich glaube, Gabi ist Teil unserer Wolken der Zeugen, die uns das vorleben können zurzeit. Lass uns den Lauf laufen. Und dafür haben wir einander, dass wir ihn gemeinsam laufen. Jesus ist unser Ziel und den wollen wir im Blick behalten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorangehst und ich danke dir, dass du unseren ewigen Preis schon für uns errungen hast. Aber Herr, du siehst, der Weg ist manchmal weit und manchmal steinig und wir stolpern, so sind wir einfach als Menschen, so hast du uns gemacht. Und wir kommen einfach zu dir und wollen dir alle unsere Last hinlegen, unsere Füße, die vielleicht wund sind, unsere Herzen, die irgendwie durch die Mangel gedreht sind gerade. Und wir bitten dich, Herr, dass du kommst und uns neu erfrischst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du Licht in unsere Leben scheinst und uns zeigst, wo wir vielleicht Dinge aufräumen sollten und unsere Schnürsenkel wieder neu schnüren müssen. Und dass du an die Stellen kommst, Heiliger Geist, als Beistand, wo gerade Zerbrochenheit und Müdigkeit ist. Du hast all das ertragen, Jesus, für uns, damit wir nicht müde werden oder aufgeben. Und deswegen wollen wir all unsere Lasten und all unsere Freude auf dich werfen und dir die Ehre geben. Danke, Jesus, dass du gut bist und dass du es gut mit uns meinst. Amen.